So, guten Morgen, ich begrüße Sie. Letzte Vorlesung. Nächste Woche zur gleichen Zeit in dem Hörsaal, da einen Hof zurück, ne, sozusagen C, Hörsaalzentrum, wer die Prüfung machen möchte. Bis jetzt sind wir noch bei 150 Anmeldungen ungefähr. Noch einmal, ich hoffe, dass sich möglichst viele möglichst bald anmelden. Es ist sehr unangenehm, wenn kurz vor Anmeldeschluss noch ein großer Schwung dazukommt. Was unsere Sachen betrifft, ich erinnere an das letzte Mal, wo wir schon begonnen haben, eigentlich uns diesem kleinen Text von Gettier zuzuwenden. Und ich habe gesagt, da machen wir vorher eine kurze Pause und ich sage Ihnen was über den Begriff der Wahrheit noch extra, der da ja in dieser Auffassung von Wissen als gerechtfertigter wahrer Meinung oder gerechtfertigten wahren Glauben vorkommt. Nichts Grundsätzliches natürlich, es gibt enorm viel verschiedene Zugänge in der Philosophie, wenn man erläutern will, was man unter Wahrheit versteht. Von solchen Positionen, wo man sagt, auf den Begriff kann man überhaupt verzichten. Ich habe Ihnen das ja letztes Mal mal kurz angesprochen, wenn man immer nur sagt, was man sagen will und dann stellt sich halt heraus, ob es stimmt oder nicht, dann braucht man den Begriff der Wahrheit nicht. Ob ich sage, ich habe halt schon wieder eine Krawatte umgebunden oder ob ich sage, es ist wahr, dass ich halt schon wieder eine Krawatte umgebunden habe, läuft mehr oder weniger auf dasselbe hinaus. Bis zu solchen Positionen, die sehr anspruchsvoll sind, wie zum Beispiel die maßstabsetzende Arbeit von Alfred Tarski. Da habe ich Ihnen auch nur ein paar Grundgedanken erläutert. Ich artikuliere jetzt noch einmal die, die eventuell bei der Prüfung eine Rolle spielen können. Also, was für ihn charakteristisch ist, wenn er definieren möchte, was Wahrheit ist, das ist, dass er Wahrheit als Prädikat definieren und auffassen möchte. Im Gegensatz zu Beispiel zum Beispiel zu Frege, für den das überhaupt nicht so ist, sondern Wahrheit einfach ein Gegenstand ist. Da ist natürlich die Auffassung von Tarski sehr viel natürlicher. Dann, zweiter Punkt, worauf kommt es an? Was wollen wir auf jeden Fall sozusagen wiedergeben in so einer Definition, was wir auf intuitiv von dem Begriff der Wahrheit erwarten? Da ist die richtige Antwort, eine richtige Antwort auf jeden Fall, das Wort Übereinstimmung. Wahrheit hat was mit Übereinstimmung zu tun, zwischen dem, was wir behaupten und dem, was der Fall ist. Eine wichtige Sache, die Sie wissen müssen oder sollten, ist, dass dieses sogenannte Wahrheitsschema, dieses P unter Anführungszeichen ist wahr, genau dann, wenn P ohne Anführungszeichen, dass das nicht eine Definition der Wahrheit in dem angestrebten Sinn ist, allerdings als Definition der Wahrheit für diesen einen Satz P aufgefasst werden kann. Sie haben keine allgemeine Definition von Wahrheit, wenn Sie sagen, der Satz Schnee ist weiß, ist genau dann wahr, wenn der Schnee weiß ist, aber Sie haben eine Wahrheitsdefinition für diesen einen Satz. Und das Problem mit der Wahrheit ist nicht so sehr, dass man nie sagen kann, was es ist. In Bezug auf einen Einzelsatz kann man schon sagen, worin seine Wahrheit besteht. Das Problem ist die Allgemeinheit. Die Definition lautet in Wirklichkeit dann letztlich ganz anders. In der Definition spielt der Begriff der Erfüllung eine große Rolle und das bringt mich noch auf einen wichtigen Punkt, der noch viel allgemeiner ist als alle anderen. Warum ist es überhaupt so ein Problem, Wahrheit zu definieren? Warum ist das so schwierig? Das kann man an diesem Begriff der Erfüllung sehen, weil sich nämlich zeigt, dass jeder Begriff oder jedes Set von Begriffen, mit denen man definieren möchte, was Wahrheit ist, selber im Verdacht steht oder schnell in den Verdacht kommt, den Begriff der Wahrheit wieder vorauszusetzen heimlich. Und so ist es auch bei dem Begriff der Erfüllung. Wenn Sie allgemein erklären wollen, was Erfüllung heißt, nämlich dann brauchen Sie den Begriff Wahrheit. Ein Gegenstand erfüllt eine bestimmte Funktion, genau dann, wenn diese Funktion ausgesagt oder angewendet auf diesen einen Gegenstand die Wahrheit liefert. Ein bisschen eine Ahnung sollte man haben davon, was eine Metasprache bei Dasky ist. Der Begriff Metasprache ist ja schon fast in die Umgangssprache eingegangen und wird sehr sorglos verwendet. Dort heißt er nicht einfach eine Sprache, in der man über eine andere Sprache reden kann, sondern er heißt spezifischer eine Sprache, in der es für jeden Satz einer anderen Sprache einen Namen gibt. Und die Bildung dieser Namen, das ist das eigentliche Problem. Also das wären die paar Sachen, die man sich über Dasky merken sollte, und dass dieses vielleicht noch dazu, dass diese Metasprachenkonstruktion von ihm was zu tun hat mit dem Paradoxienproblem, dass die dazu da ist, das Problem mit den Paradoxien zu lösen. Dann sind wir wirklich ansatzweise auf den Gettier gekommen. Und jetzt haben Sie ja schon alle Texte gelesen, die es da überhaupt zu lesen gibt, und insbesondere den, der so schön kurz ist. Also er setzt sich eben damit auseinander, dass die durchaus richtige, in einem gewissen Sinn durchaus richtige Formel, was ist Wissen? Antwort, Wissen ist gerechtfertigte wahre Meinung, dass diese Formel, die durchaus okay ist, zwar notwendige, aber nicht hinreichende Bedingungen dafür angibt, dass wir in einem bestimmten Fall sagen können, ein Satz von der Form S, Subjekt S, weiß, dass P wahr ist oder falsch. Jetzt ist es so, dass man natürlich, also notwendig, aber nicht hinreichend. Also er gibt zwei Beispiele, die zeigen, dass, also wenn der die Annahme nicht hat, dann kann er es nicht wissen. Wenn es nicht wahr ist, kann er es auch nicht wissen. Und wenn er nicht gerechtfertigt ist, kann er es auch nicht wissen. Insofern sind das notwendige Bedingungen. Und er gibt dann zwei Beispiele, wo diese Bedingungen erfüllt sind und wir trotzdem nicht geneigt sind zu sagen, er oder sie hat es gewusst. Bevor wir auf das einsteigen, kleine Fußnote. So wie ich letztes Mal ein bisschen was über Wahrheit noch vorgeschoben habe, könnte man natürlich auch extra jetzt den Begriff Belief oder Annahme oder Glauben problematisieren und sich fragen, was heißt eigentlich, eine Annahme zu haben? Also solche... Inwiefern, in welcher Hinsicht ist der Satz 132 weniger 2 ist 130 sozusagen eine Annahme, die ich habe? Wann oder wie habe ich diese Annahme? Wie ist es mit einem Satz, den ich sofort, wenn ich gefragt würde, bejahen würde, der mir aber noch nie in den Sinn gekommen ist? Gehört der zu meinen Annahmen dazu? Oder so eine Frage, wann weiß ich, dass 2 und 2 4 ist? Weiß ich das auch in dem Moment, wo ich mir denke, pfui Mist, jetzt muss ich schon wieder aufstehen, so zeitlich. Und nicht daran denke, weiß ich ihn dann auch so. Also das kann man auch problematisieren. Das ist Business in einer anderen, in einer speziellen Branche der theoretischen Philosophie. Also ein Bereich, in dem es behandelt wird, ist die Philosophie des Geistes. Also, welche Rolle spielt ein bestimmter mentaler Zustand dafür, dass man sagen kann, ich habe diese oder jene Annahme. Was die Beispiele selbst betrifft, nehme ich doch eigentlich an, dass Sie die verstehen können. Wenn es jemand nicht kapiert, heben Sie mal die Hand. Sehen Sie, solche Fragen muss man immer stellen. Das war auch so eine von den guten Ideen von Descartes, der mal gesagt hat, der gesunde Menschenverstand, das ist die bestverteilte Sache der Welt. Den hat jeder, weil da ist noch keiner aufgestanden und hat gesagt, mir fehlt da. Also die Beispiele selbst verstehen Sie ja. Der entscheidende Punkt bei diesen Beispielen, also es gibt einen allgemeinen Punkt und dann kann man dann im Besonderen auch noch einmal ein bisschen herausarbeiten. Ein ganz wichtiger Punkt dabei, dass diese Beispiele so überzeugend sind, ist natürlich die Rolle, die die Schlussfolgerung als Erkenntnisquelle spielt. Weil der Satz, um den es jeweils geht, bei dem dann eben diskutiert wird, weiß er das jetzt wirklich, obwohl alle Bedingungen erfüllt sind. Das ist in dem ersten Beispiel ist das der Satz, derjenige, der den Job kriegt, hat 10 Münzen. in der Tasche. Dieser Satz ist ja aus dem, was für ihn die Evidenz dargestellt hat, durch eine logische Operation gebildet worden, nämlich durch Verallgemeinerung. Und in dem zweiten Beispiel ist es auch eine logische Operation, die ausgehend von irgendwelchen anderen Sätzen, diese Entweder-Oder-Sätze, diese drei, dann zu dem Satz führt, der eigentlich diskutiert wird. Also Schlussfolgerung, logische Beziehungen als Erkenntnisquelle. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dort liegt aber natürlich auch, wenn man es sich im Einzelnen anschaut, liegen dort auch gewisse Probleme oder sagen wir, liegt das ein bisschen unintuitive dieser Beispiele oder das Befremdliche, sagen wir mal, dieser Beispiele. Aber im Grunde sind die Beispiele überzeugend. Im Grunde sind die Beispiele überzeugend eigentlich. Also im Grunde sollte man die Beispiele gut finden. Wir stellen uns eine Szene vor, wo der Personalchef beim ersten Beispiel dann zu dem Smith sagt, Smith, gratuliere, Sie kriegen die Stelle. Jetzt ist der Smith, so wie das Beispiel aufgebaut ist, natürlich völlig baff, weil das hat er sich ja nicht gedacht. Er sagt, nein, das gibt's doch nicht. Und daraufhin sagt der Personalchef, der gehört hat, wie Smith diesen Satz geäußert hat, derjenige, der den Job gekriegt hat, Sie müssen das, Sie haben es doch selber gesagt gerade. Sie haben es doch gerade selber gesagt. Und Smith darauf, nein. Der Personalchef sagt, schauen Sie doch in Ihre Hosentaschen, Sie haben ja 10 Münzen drinnen. Und jetzt würde Smith sagen, Teufel, wirklich, tatsächlich, also das habe ich nicht gewusst. Ich habe nicht das Gefühl gewusst zu haben, obwohl er den Satz gesagt hat, obwohl er der Auffassung war, die der Satz zum Ausdruck bringt, obwohl es wahr ist und obwohl er gerechtfertigt war, das anzunehmen. Also insofern ist das Beispiel gut. Es zeigt uns wirklich, dass da was fehlt. Wir würden so reagieren, wenn wir in der Situation von Smith sind und er sagt, gratuliere, Sie haben gesagt, das gibt es doch nicht. Er sagt, naja, aber Ernst, wieso sagen Sie jetzt, es gibt es jetzt, Sie haben es ja gerade selber gesagt. Ne? Verstehen Sie, insofern ist es ganz okay. Wir würden dann immer noch sagen, ja, ich habe es zwar gesagt, aber ich möchte nicht wirklich jetzt sagen, ich habe es gewusst. Weil das, worauf es letztlich hinausläuft, dass ich den Job kriege, das habe ich ja nicht gewusst. Also das Künstliche besteht natürlich darin, eine gewisse Künstlichkeit besteht darin, dass man überhaupt diesen Satz bildet. Wenn ich sozusagen aufgrund meiner Evidenz zu der Überzeugung gekommen bin, dass der Jones diese Stelle kriegen wird, dann braucht es eher künstliche Nebenumstände, dass ich das dadurch zum Ausdruck bringe, dass ich sage, derjenige, der den Job gekriegt hat, weil ich weiß ja eh, welcher es ist. Verstehen Sie? Das ist so, wie wenn man sagt, ich bin gescheit, ich kenne eine Zahl, die zu sich selbst dazu addiert 4 ergibt und sozusagen sich weigert, also wenn man es dabei belässt und nicht damit herausrücken will, dass es die Zahl 2 ist. Wenn man sagt, ich weiß, dass, also wenn man sagt, oder was ich, wenn die Frage gestellt wird, wie viel ist, welche Zahl ergibt mit sich selbst addiert 4? Und man gibt als Antwort drauf, ich kenne sie, es ist eine einzige bestimmte Zahl. Ja, versteht ihr, das ist ein bisschen komisch, aber von der Art von Seltsamkeit ist das natürlich, weil warum so ausgerechnet dieser Satz? Und das ist wieder der Punkt, wo das Schlussfolgern, wo das so entscheidend ist, dass das Schlussfolgern als legitime sozusagen Erkenntnisquelle betrachtet wird. Und worin besteht jetzt dieses Nicht-Passen, dieses Nicht-Zusammenpassen? Was ist die Ursache für diese Inkongruenz, für dieses Unbehagen? Also wir sagen, eigentlich möchte ich nicht sagen, ich habe es gewusst. Das besteht eben darin, dass es eine Inkongruenz gibt zwischen dem, was da wirklich der Fall ist, also was für die Wahrheit der Behauptung den Ausschlag gibt, und der Art und Weise, wie die Rechtfertigung zustande gekommen ist für den, der den Satz äußert. Also das ist Das ist das Wesentliche daran. Ich sage Ihnen jetzt der Vollständigkeit halber und sozusagen mehr oder weniger der Gaudi wegen noch zwei oder drei andere Beispiele. Also man kann in einer gewissen Weise natürlich jetzt versuchen, wenn man solche Gettier-Beispiele, solche Beispiele hat wie er, dann kann man versuchen, Zusatzannahmen einzuführen oder zu diskutieren, unter denen dann das doch ein Wissen wäre. Und das hat man natürlich gemacht über einige Jahrzehnte hinweg. Und immer wenn solche Zusatzannahmen eingeführt worden sind, die das noch ein bisschen verschärfen, also die sich zum Beispiel auf diese Beziehung da konzentrieren, sind andere Leute gekommen und haben gesagt und haben sozusagen über Gettier-Beispiele, Gettier-2-Beispiele, Gettier-Stern-Beispiele gebracht. Und da ist man noch immer am Entwickeln von immer raffinierteren Beispielen. Also ein bestimmter Typ von Beispielen bezieht sich darauf, dass die sozusagen den Gettier-Test überstehen würden und trotzdem uns zweifeln lassen, ob da Wissen vorliegt. Die sind schon sehr subtil. Das sind Beispiele, wo alles in Ordnung ist und nur eine kontrafaktische, also eine nicht wirklich eingetretene Situation in Betracht gezogen wird, als das Wissen unterminierend. Also ein Beispiel, das ist in einem sehr interessanten Buch von einem Autor aus den frühen 70er Jahren, von einem gewissen Gilbert Harman. Das läuft so, also eine Person sitzt in der Früh vorm Fernseher oder liest eine Zeitung, sitzt vorm Fernseher und in den Morgen-News wird gesagt, dass der Präsident ermordet worden ist. Und also ich sage Ihnen auch, mir ist selber mal was Ähnliches passiert, dass der Präsident ermordet worden ist. Und die Fernsehstationen in dem Land, um das es sich da handelt, ziehen diese Meldung sofort wieder zurück. Das wird nur einmal gesagt. Aus Angst, dass irgendeine Krise und Panik ausbricht, wird die Meldung sofort wieder unterdrückt. Und die Story wird nie wieder wiederholt. Und bevor aber sozusagen diese Meldung wieder zurückgezogen wird, wird dieser Person, die das gesehen hat, übel und sie fällt in eine Ohnmacht und verbringt sozusagen den ganzen Tag ohne Kontakt mit ihrer Umwelt. Am Abend glaubt sie noch immer, dass der Präsident ermordet worden ist und er ist auch tatsächlich ermordet worden. Also er ist ermordet worden, sie hat die Auffassung, dass er ermordet worden ist und sie ist gerechtfertigt darin, dass er ermordet worden ist und sie hat auch die richtige Rechtfertigung, weil sie den einen Report gesehen hat, in dem die Tatsache übermittelt worden ist. Die Frage, die gestellt wird von Harman ist, aber wenn sie alles andere auch gesehen hätte, was den Tag über im Fernsehen gesendet worden ist, lauter Nachrichten, in denen das überhaupt nicht vorkommt, würde sie dann noch immer die Annahme haben oder würde sie nicht dann eher die Annahme haben, dass das, was sie gesehen hat, ein Irrtum war? Das ist ein kontrafaktischer Fall. Evidence one does not possess. Sie hat, ja, könnte einen Ausschlag darüber geben, eine Evidenz, die man nicht hat, die aber nicht die richtige ist. Ja? Also die Person fragt sich dann, muss sich fragen, hätte ich, wenn ich das gewusst hätte, dass den ganzen Tag das nicht gesagt worden ist, trotzdem wäre ich dann bei meiner Auffassung geblieben. Also ist eine gerechtfertigte Auffassung eine solche, die man auch sozusagen verteidigen kann gegen kontrafaktische, ist Wissen nicht nur sozusagen immun gegen Gettier-Beispiele, sondern auch muss Wissen nicht auch immun sein gegen sozusagen kontrafaktische, nicht eingetroffene Einwände, ich hätte ja meine Auffassung gar nicht gebildet. Ist Wissen nicht nur etwas, setzt Wissen nicht voraus, dass ich eine Auffassung habe, die ich bereit bin, gegen alles zu verteidigen. Ein ähnliches Beispiel ist ein Beispiel mit dem Uhrengeschäft. Jemand geht in ein Uhrengeschäft und das ist der beste Uhrmacher in der Stadt, da hängen überall Uhren herum und der ist berühmt dafür, der Uhrmacher, dass alle Uhren immer richtig gehen. Und der geht dort rein und schaut auf diese Uhren und die zeigen alle 5 Uhr an. Und da stellt er jetzt seine eigene Uhr und ist überzeugt, dass es 5 Uhr ist. Fakt ist aber, dass komischerweise gerade an dem einen Tag alle Uhren in diesem Geschäft hin sind. Ja, die sind aber alle auf 5 Uhr stehen geblieben. Also das wäre jetzt ein Getty-Beispiel, wenn nicht noch dazugenommen wäre, dass zufällig die eine Uhr, auf die er geschaut hat, die einzige von diesen hunderten Uhren ist, die wirklich geht. Und jetzt läuft so wie bei dem vorigen Beispiel, nicht? Wenn die Person gewusst hätte, dass eigentlich alle Uhren hin sind, bis auf eine, und dass es ein absoluter Zufall ist, dass er gerade auf die eine geschaut und gar nicht wissen konnte, dass es die ist, die wirklich geht, ob er dann im Nachhinein noch immer bereit wäre zu sagen, ich habe es wirklich gewusst. Also der Punkt ist dann immer das Ausspielen der Zufälligkeit, ja, gegen irgendeine Art von Zufälligkeit auf einer ganz perversen oder absurden Ebene, aber es ist einfach ein Zufall, und die Szenarien sind ja möglich, Zufälligkeit gegen das Wissen. Und da hat sich halt eine Diskussion entwickelt über viele, viele Jahrzehnte hin, die immer sozusagen kasuistischer wird. Und wo man sozusagen immer einer Intuition nachläuft, von dem, was Wissen eigentlich sein müsste, und nicht absehen kann, dass nicht irgendwo noch was dazu erfunden werden kann, noch was Skurrileres dazu erfunden werden kann, dass wir sagen, nein, dieser Fall wird dieser Intuition doch nicht gerecht. Und das ist eben ein Punkt, damit schließe ich das jetzt ab, da kann man sozusagen eine große Differenz in der Ausrichtung von dem, was man im Nachdenken über Erkennen und über Wissen eigentlich will, eine sehr große Differenz feststellen. So läuft das heute. Und wenn Sie über das letzte, raffinierteste Beispiel, wo man schon ein halbes Buch braucht, bis man das Szenario überhaupt erzählt hat, noch ein raffinierteres finden, dann werden Sie berühmt. Wir stellen uns aber nur sozusagen was vor, was Wissen sein sollte. Und dagegen als Strategie ist es schon nützlich, sich an die Gedanken von Leuten wie Plato und Aristoteles zu erinnern, die in einer gewissen Weise das ja genau gewusst haben. Plato hat ja mit diesem Gedanken der Rechtfertigung, es muss auch gerechtfertigt sein, schon diesen Punkt aufs Korn genommen, dass man das Wissen gegen Zufälligkeit immunisieren muss. Dass etwas, wo man zwar zu einer Auffassung gekommen ist und die Auffassung ist auch wahr, aber man ist nur zufällig dazugekommen oder glücklicherweise dazugekommen, sozusagen nicht das ist, was wir unterwissen wollen. Und die Denkstrategie, sie sind ja verschieden, die von Plato und die von Aristoteles, aber beide haben das eine gemeinsam, dass sie in die Richtung gehen, wenn wir uns schon sowas überlegen, dann ist es doch gescheiter, wir setzen von vornherein einen Standard dafür, dass Wissen eben nur so etwas ist, was gegen jede Art von zufälliger Beeinflussung oder Unterminierung immun ist. Und daher kommt dieser Gedanke, dieser übertriebene Gedanke bei Plato zum Beispiel, dass Wissen nur von solchen Sachen oder Gegenständen möglich ist, die absolut unveränderlich, sich selbst immer gleich und so weiter sind. Diese Gedanken, die uns heute idealistisch und übertrieben oder so erscheinen. Aber das Motiv war schon damals genau das, dass man sich erspart, jahrzehntelang dadurch immer absurdere Konstruktionen hindurchzugehen, wo man immer nur zeigt, nein, ich weiß zwar nicht genau, was Wissen ist, aber das ist es letztlich doch nicht und das nächste ist es auch nicht und so weiter. Natürlich muss man da abschließend jetzt dazu sagen, dass so eine Auffassung von Wissen, die sagt, das ist etwas, was Wissen ist es nur dann, wenn es absolut und auf ewig außer Frage steht, dass so eine Antwort natürlich die Getty-Probleme nicht löst. Aber es ist ein anderer Approach, ein anderer Zugang zu dem, wie man philosophisch über Wissen nachdenkt. Ha, na, ist halbwegs flott gegangen. Jetzt habe ich noch zwei riesige Programmpunkte. Das sind ja, von denen man jedes ein ganzes Semester lang bereden könnte. Muss sehr kurz gehen, aber es sind interessante Dinge und ich möchte wenigstens darauf aufmerksam gemacht haben. Also ich habe gesagt, das ist jetzt ein bisschen weniger, als ich mir vorgestellt habe, aber doch etwas noch einmal zu dem Begriff Metaphysik. Und ich habe gesagt, ich werde Ihnen was erzählen dazu, wo der Ausgang, wo die Motivation in diesem Problembereich Name, Kennzeichnung liegt. Und ich werde Ihnen was sagen, also ganz unzulässig vereinfacht über sozusagen einen Gedanken, der also eben normalerweise verbunden wird mit dem Werk des noch lebenden Philosophen Saul Kripke, der vor ein paar Monaten da an dieser Stelle und auch an der Uni in einem anderen Hörsaal zwei Vorträge gehalten hat, die man nicht verstehen konnte, weil die Akustik da so schlecht ist, aber nicht, weil die Vorträge unverständlich gewesen wären. Das ist in einer gewissen Weise vielleicht der bedeutendste und wichtigste heute lebende Philosoph. Also zu diesem Problem Name, Kennzeichnung sollten Sie Folgendes wissen. Wir haben da insgesamt vier verschiedene Auffassungen. Drei davon kennen Sie, oder Auffassungen oder Einstellungen dazu. Die Einstellung von Frege ist sozusagen die Null-Einstellung. Der hat nicht differenziert zwischen Eigennamen und solchen Kennzeichnungen, die mit dem bestimmten Artikel beginnen und dann irgendein Prädikat enthalten. Die Hauptstadt von oder so, oder St. Pölten. Das ist für ihn sozusagen kein wirklich relevanter Unterschied gewesen. Also bei Frege kann man sagen, der hat was nicht gesehen, was aber trotzdem sehr, sehr wichtig ist. Der Erste, der darauf aufmerksam geworden ist, wie wichtig das ist, war dann Bertrand Russell. Also das ist Frege Nullstufe, sieht das Problem nicht. Russell sieht das Problem. Also sieht das Problem in dem Sinn, dass er die Verschiedenheit erkannt hat. Ich habe Ihnen gesagt, man kann das ja schon daher aufbauen, dass Eigennamen und solche singuläre Kennzeichnungen eine verschiedene logische Form haben. Ne? Da habe ich Ihnen mal die Frage gestellt, jetzt weiß ich nicht, ob das eine mögliche Prüfungsfrage ist, aber was Sie glauben, dass die logische Form eines Eigennamens ist? Dass die logische Form eines Eigennamens ist, das wäre natürlich eine super Prüfungsfrage, weil da die Antwort ja, jetzt ein Vorteil für alle, die da sind, gegenüber denen, die es nur hören, ne? Eine kleine Belohnung. Das ist die logische Form eines Eigennamens. Die logische Form einer singulären Kennzeichnung ist viel komplexer und die beschreiben wir auch nicht ganz, weil es schaut immer verschieden aus, weil die spielen ja nur in einem Satz immer ihre Rolle, aber in jedem Satz, wo so eine Folge kommt, dieses Ding vor mit und für alle Y gilt, wenn auf Y das Prädikat zutrifft, dann ist Y gleich X. Das ist diese Einzigkeitsbedingung, ne, die da immer vorkommt. Also das hat er erkannt. Und warum hat er darauf bestanden, dass die Namen noch eine eigene Rolle spielen? Wegen der Rolle, die sie in der Situation des Erkennens spielen, die sie dort zu spielen beginnen, wo wir uns nicht nur fragen, was ist die Bedeutung so eines Satzes wie der gegenwärtige König von Frankreich ist kahlköpfig, sondern wo wir uns fragen, ist er wahr? Nicht nur unter welchen Umständen ist er wahr und unter welchen Umständen ist er falsch, sondern wo wir uns fragen, na, sind die Umstände jetzt so, dass er wahr ist oder sind sie nicht so? Und da müssten wir ja alle Gegenstände überhaupt durchmustern, weil Generalisierung bei Russell ja heißt, wir sprechen immer über alle Gegenstände insgesamt, da müssten wir die Einzelnen durchschauen können und dazu müssen wir uns auf jeden Einzelnen beziehen können. Und das können wir nicht wieder so machen. Wir müssen uns auf den Gegenstand wirklich als diesen Einzelnen beziehen. Also müssen wir für den Gegenstand sowas haben wie einen Namen. Und darum hält Russell daran fest, dass das nicht einfach alles eingeebnet werden kann, sondern dass es diesen Namen geben muss. Und da kommt er dann zu verschiedenen, aber er ist nie zu einer wirklich befriedigenden Auffassung darüber gekommen, was ein Eigenname eigentlich ist. Aber signifikant und interessant ist die zwischenzeitlich von ihm vertretene Auffassung, dass das Wort dies der eigentliche Eigenname ist, der einzige Eigenname, den wir brauchen. Hat auch ein bisschen was für sich, ne? Kann man aber nicht letztlich aufrechterhalten, natürlich. Und die nächste, die insgesamt dritte, aber die Position Nummer zwei, wenn wir einen Nuller bei Frege haben, die nächste Position, die insgesamt dritte, ist die von Quine, der eben genau diesen Schritt weitergeht und sagt, nein, das ist gar nicht notwendig, dass wir da diese Eigennamen erhalten. Wir können ja tatsächlich jeden Eigennamen paraphrasieren durch so eine Beschreibung, so eine singuläre Beschreibung. Oder wir verwandeln ihn einfach in ein Prädikat, wie dieses Pegasieren und so. Das habe ich nur als diese Strategie gekennzeichnet und nur ganz am Rande dazu gesagt, dass das natürlich bedeutet, dass man mit der Rolle sozusagen von Kennzeichnungen in der Erkenntnis jetzt natürlich genau das Problem hat, das Russell gesehen hat. Was heißt dann, wie ist es dann, wie stellen wir dann fest, ob so ein Satz wahr ist? Müssen wir uns dann nicht doch irgendwie wieder auf die Gegenstände als Einzelne beziehen können? Und da habe ich Ihnen angedeutet, dass das ein sehr schweres Problem ist, das auch auf eine sehr radikale Weise sozusagen dann nur bewältigt werden kann. Nämlich, dass man davon abgeht, grundsätzlich Wahrheit als Übereinstimmung zu sehen. Man muss dann eine andere Vorstellung davon haben, eine andere Vorstellung anbieten können, was es heißt, etwas zu erkennen oder etwas als wahr zu erkennen, als diese Vorstellung, dass man auf die Sache hinschaut, auf die Einzelne und feststellt, ist sie jetzt grün oder ist sie nicht grün. Das kann man nicht mehr aufrechterhalten. Man muss zu einer grundsätzlich anderen Position in Bezug auf Wahrheit und Erkenntnis kommen. Sowas haben wir jetzt eigentlich überhaupt nicht diskutiert, solche Auffassungen. Ich habe es Ihnen nur in Bezug auf Quine gesagt. Wahrheit ist dann eben nicht so sehr eine Sache der Übereinstimmung mit einem Sachverhalt, sondern Wahrheit ist eine Sache der Bewährung einer Auffassung oder eines Satzes. Wahrheit, wahr ist eben das, woran wir am längsten festhalten als wahr. Basta. Also das nennt man im Großen und Ganzen Pragmatismus. Das ist eine Art von Variante von Pragmatismus, aber das Wort ist eben Bewährung. Es hat sich eben bewährt. Wir halten daran fest. Was wir als wahr bezeichnen, ist genau das, was wir am längsten gegen alle Einwände aufrecht erhalten würden oder so. Also das ist interessant im Gegensatz zum Beispiel zu dieser Dasge-Überlegung, nicht? Das lassen wir jetzt bleiben. Und wir kommen jetzt zu einer letzten, insgesamt vierten Stellungnahme zu diesem Problem. Und das ist die, die eben in unserer Zeit, in den letzten Jahrzehnten immer mit dem Namen von Kripke verbunden war. Ich skizziere Ihnen da etwas und ich skizziere es Ihnen auf eine Art und Weise, die nicht ganz mit seinem Zugang übereinstimmt, also sozusagen von der Abfolge der Gedanken. Es ist auch nicht so einfach zu sagen, was bei ihm wirklich die Abfolge der Gedanken ist. Das ist ein Autor, der im Prinzip eigentlich nie ein Buch geschrieben hat. Also es gibt zwei Bücher, die sehr berühmt sind von ihm. Das sind aber eigentlich auch nur überarbeitete Fassungen von solchen Tonaufnahmen von Seminaren oder Vorlesungen, die er gegeben hat. Er hat in seiner Jugend und auch später immer wieder mal so Aufsätze geschrieben. Und die Entwicklung seines Denkens über diese Stufen hinweg, das kann ich Ihnen jetzt nicht, also was da ursprünglich die auslösenden Fragestellungen waren für diese Idee, das kann ich Ihnen nicht wirklich erklären. Aber irgendwo tritt dann sozusagen ein Gedanke, der Gedanke hervor, der für uns interessant ist, nämlich der Gedanke, dass Eigennamen sprachliche Ausdrücke sind, die einen bestimmten Gegenstand eindeutig und ohne jegliche Unterstützung durch die Wahrheit von irgendwelchen Sätzen zu benötigen, bezeichnen. Also Eigennamen sind, das ist eigentlich eine Intuition, die wir im Grund haben. Er legt auch großen Wert darauf zu sagen, das ist die Art und Weise, wie jeder normale Mensch die Dinge eigentlich sieht, auch wenn er überhaupt nie sich mit Philosophie beschäftigt hat, dass ein Eigenname ein sprachlicher Ausdruck ist, der einfach einen bestimmten Gegenstand bezeichnet und dafür, dass er diesen Gegenstand bezeichnet, ist einfach nichts anderes interessant, als dass er ihn eben bezeichnet. Er bezeichnet ihn völlig unabhängig davon, ob irgendetwas, was man über diesen Gegenstand sagen kann oder sogar sagen muss, wahr ist oder nicht. Genau das Gegenteil von dem, was Quine überlegt hat, weil der hat das diametrale Gegenteil von der Quine-Idee. Der sagt, jeder sprachliche Ausdruck, der so verwendet wird, dass er auf einen bestimmten Gegenstand verweist, kann überführt werden in irgendeinen sprachlichen Ausdruck, der in Sätzen eine Rolle spielt, von denen man dann sagt, ob sie wahr oder falsch sind. Und es ist natürlich auch im Grund genauso frontal gegen die Russellsche Kennzeichnungstheorie schon. Also, Eigennamen sind sprachliche Ausdrücke, die, wenn wir uns an die ersten Phasen unserer Vorlesung zurückerinnern, sozusagen extra dafür da sind, auf die erste Usia Bezug zu nehmen. Nein? Sie sind ziemlich genau das, was auch schon Aristoteles intendiert hat, wenn er gesagt hat, Sokrates selbst ist die erste Usia. Das Individuum Sokrates ist die erste Usia. Da verwendet er eben den Eigennamen. Also das ist eine Idee, die läuft, das müssen Sie mal klar machen. Die Idee ist einfach, wenn man sie so hat, ohne jeden Background, ohne jede Begründung, ohne jede Motivation, die ist einfach eine Attacke gegen das, was die vorherrschende Meinung in dieser Zeit, in den 60er, 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts gewesen ist. Was ist die Motivation gewesen? Was ist die Motivation? Das ist jetzt sozusagen in meiner Darstellung der schwächste Punkt, weil das ist eine, die Motivation ist sehr reich und bei ihm und sehr begründet und ich kann Ihnen aber das nicht in dem ganzen Zusammenhang. Ich gebe Ihnen einfach ein Beispiel. Ja? Im Grund ist die Motivation, die er hat, die, dass wenn wir das nicht annehmen, es nicht möglich ist zu erklären, wie wir eine konsistente Rede über mögliche Sachverhalte, über mögliche Verläufe, Abläufe von Ereignissen führen können. Wenn wir das nicht haben, wenn wir nicht diese These haben, dass Namen solche fixe Labels sind für bestimmte Dinge, dann können wir nicht erklären, wie es möglich ist, dass wir über Möglichkeiten überhaupt konsistent reden. Jetzt mache ich eine klitzekleine Fußnote. Manche, die den Kripke nicht mögen oder die böse auf ihn reagiert haben, wie zum Beispiel Quine, haben gesagt, na dann verzichten wir halt einfach bitte darauf, über Möglichkeiten zu reden. Was uns interessiert, sind ja Tatsachen. Und uns interessieren ja Möglichkeiten nicht. Aber das ist ein Punkt, da kann man darüber streiten. Und letztlich, glaube ich, ist diese Reaktion von der Quine-Partei her nicht wirklich gerechtfertigt. Es ist schon sehr wichtig, dass wir über Möglichkeiten reden können. Und eine bestimmte Art von Sprachen, auch die Wissenschaftssprache, ist sehr schwer zu erklären, wenn man das nicht kann. Das ist sozusagen, das erkläre ich Ihnen. Das kann ich nicht voranstellen, warum und wieso. Da gehört eben dazu, dass Grippe, dass eine der bedeutenden Errungenschaften, die Grippe zugeschrieben wird, ist, dass er eben eine Lösung gefunden hat, vielleicht überhaupt in der Geschichte der Philosophie einen ganz entscheidenden Fortschritt gemacht hat in der Erklärung, wie es möglich ist, dass man über Möglichkeiten konsistent spricht. Die Logik der Möglichkeiten ist eine sehr schwierige Sache. Ich bringe Ihnen stattdessen einfach ein Beispiel. Das ist das einfachste von allen Beispielen. Ja, das ist der Satz, Aristoteles mochte Hunde. Aristotle was fond of dogs. Und Grippe gesagt, diesen Satz zu verstehen, setzt voraus, zu wissen, unter welchen Bedingungen er tatsächlich wahr ist, ja, oder unter welchen er falsch ist, seine Wahrheitsbedingungen zu kennen, und außerdem die Bedingungen oder Voraussetzungen zu kennen, unter denen ein bestimmter anderer Verlauf der tatsächlichen Geschichte, a counterfactual course of history, resembling the actual course in some respects, but not in others, would be correctly, partially described by proposition one. Jeder, zum ersten Punkt, jeder würde übereinstimmen, das ist sozusagen jetzt die Task-Idee, dass der Satz Aristoteles mochte Hunde genau dann wahr ist, wenn er, Aristoteles, Hunde mochte. Also dass es zum Beispiel ganz irrelevant ist für den Satz, ob Aristoteles Hunde mochte, ob ich Hunde mag oder ob Alexander der Große Hunde mochte. Die Grippe-These ist, dass dieser Punkt, nämlich ob Aristoteles es war, der die Hunde mochte oder nicht, auch entscheidend ist, wenn man eine von dem tatsächlichen Sachverhalt abweichende Geschichte oder einen abweichenden Weltzustand betrachtet. Wenn sich herausstellt, dass Aristoteles nicht ein Liebhaber von Hunden war, ja, dann ist es ganz entscheidend, dass wir an Aristoteles überprüfen konnten. Ja, das ist das, was er meint. Also wenn sich herausstellt, dass Aristoteles keine Hunde mochte, obwohl der Satz, er mochte Hunde, vielleicht immer geglaubt worden ist, dann ist das, was dafür entscheidend ist, dass wir das entgegensetzen können, dass wir es eben an dem Aristoteles überprüfen konnten. Das ist der Punkt, den er macht. Und jetzt sagt er, und das ist für uns eben sehr wichtig, darum habe ich dieses Beispiel genommen, weil er da gleich sagt, im Gegensatz dazu hätte Russell die Situation ganz anders beschrieben. Russell würde nicht sagen, dass es entscheidend ist, dass wir den Aristoteles uns anschauen konnten und feststellen, dass er eben in Wirklichkeit Hunde nicht mochte, weil er da allergisch war oder weil er Angst gehabt hat vor ihnen oder sowas. Wie würde Russell den Satz, also er ergibt sozusagen die Russell-Paraphrase, Russell würde sagen, der letzte bedeutende Philosoph der Antike war ein Liebhaber von Hunden. Also der würde sozusagen ja für den Namen Aristoteles, oder Quine würde das auch für den Namen Aristoteles, eine mehr oder weniger passende Kennzeichnung. Nehmen wir mal an, die ist passend. Also nehmen wir mal an, wir schalten jeden Streit darüber, ob es dann noch einen bedeutenderen gegeben hat, schalten wir aus. Der letzte wirklich große antike Philosoph war ein Liebhaber von Hunden. Und diesen Satz sollte man analysieren, würde Russell sagen, es hat unter allen Gegenständen überhaupt einen gegeben, der war der letzte bedeutende Philosoph der Antike, und jede Person, die auch der letzte bedeutende Philosoph der Antike war, ist mit diesem einen identisch, und der war ein Liebhaber von Hunden. So würde die Russell-Analyse dieses Satzes gehen. Und da sagt Grippe, aber die würde ja stimmen, auch wenn jemand anderer als Aristoteles der letzte bedeutende Philosoph der Antike gewesen wäre. Und das haben wir nicht gemeint, als wir sagten, Aristoteles mochte doch keine Hunde. Wir wollten von Aristoteles sagen, und nicht von irgendjemand anderem, der vielleicht zufällig doch ein noch bedeutenderer, nach Aristoteles gestorbener Philosoph der Antike gewesen ist. Können Sie das verstehen? Also wir müssen, die Idee ist einfach die, dass wenn wir über nicht verwirklichte Möglichkeiten, über nicht eingetretene Verläufe der Geschichte oder sowas sprechen wollen, was ja bedeutet, dass wir Eigenschaften, Sachverhalte und so, die tatsächlich stattgefunden haben, alle virtualisieren, außer Kraft setzen. Dann müssen wir aber doch eine Möglichkeit haben, uns auf was Bestimmtes zu beziehen. Wir müssen sagen können, von wem wir sagen, dass er eben nicht an dem und dem Tag zurückgetreten ist von seinem Präsidentenamt. Wir müssen wissen, wer es ist, von dem wir sagen, dass er keine Hunde mochte, obwohl alle geglaubt haben, er mochte Hunde und so weiter. Und das leisten die Eigennamen. Ja, versteht, das ist die Motivation. Grundsätzlich, also, nein, nicht grundsätzlich, ich habe ein Beispiel erläutert. Man müsste, wenn man es grundsätzlich erläutern will, müsste man sehr weit ausholen. Das ist die prinzipielle Motivation. Jetzt sage ich Ihnen dazu noch drei Bemerkungen, warum das wichtig ist. Ich sage es besser anders, drei wichtige Bemerkungen. Diese Auffassung von Eigennamen als solchen sprachlichen Ausdrücken, die einfach komme, was wolle und geschehe, was wolle, immer ein und dieselbe einzelne Sache bezeichnen, ist bei Kripke in Wirklichkeit nur ein Element einer allgemeineren Theorie. Das ist sehr wichtig zu wissen. Also er ist nicht auf dem Weg sozusagen einer Kritik an Russell, glaube ich, ja, zu dieser Auffassung gekommen. Und er ist auch nicht durch solche Beispiele zu dieser Auffassung gekommen, sondern ist zu dieser Auffassung im Rahmen der Entwicklung einer allgemeineren Theorie über Möglichkeit, Identität, Notwendigkeit und solche Dinge gekommen. Und in diesem allgemeineren Rahmen hat er einen Begriff geprägt, der sozusagen der Oberbegriff für das ist, was ich Ihnen in dem Beispiel präsentiert habe. Und das ist der Begriff, der ist sehr, sehr, sehr plastisch, sieht man gleich, das ist der Begriff Rigid Designator, ein starrer Bezeichner. Ja? Ein starrer Bezeichner. Also ein sprachlicher Ausdruck, der starr bezeichnet. Das heißt, der immer dasselbe bezeichnet, völlig unabhängig von der Wahrheit oder Falschheit irgendwelcher bestimmter Sätze. Man kann das auch so ausdrücken, das ist jetzt eine kleine Referenz auf diese Hintergrundtheorie, die er entwickelt hat. Das ist ein sprachlicher Ausdruck, der in jeder möglichen Welt dasselbe Individuum bezeichnet. Der in jeder überhaupt möglichen Welt denselben einzelnen Gegenstand bezeichnet. Da gibt es eine kleine Zusatzklausel, sofern dieser Gegenstand in dieser Welt überhaupt existiert. Mögliche Welt ist einfach ein Ausdruck, der hier heißt, in jedem möglichen Verlauf der Geschichte, in jedem möglichen Szenario. Ist natürlich ein Ausdruck, der in der Philosophiegeschichte eine große Prominenz hat, hat er schon vor allem bei Leibniz eine entscheidende Rolle gespielt. Das ist ein Rigid Designator. Das klingt jetzt so, als wäre das nur ein anderer Dings, aber ich werde dann noch darauf hinweisen, nicht nur Namen sind Rigid Designators. Was Kripke zuerst erfunden hat, sozusagen, ist dieser Begriff des Rigid Designators. Und dazu kommt dann bei ihm erst die These, dass Eigennamen solche Rigid Designators sind. Und dann kommt noch dazu, dass andere Ausdrücke auch Rigid Designators sind. Aber was man wissen muss, ist, dass die erste Stufe für ihn definiert, auf einer ersten Stufe definiert er diesen Begriff als einen rein theoretischen Begriff. Zunächst mal ohne die Annahme, dass es sowas gibt. Ein Rigid Designator wäre, sagt er, ein sprachlicher Ausdruck von der Art, dass er immer genau dasselbe bezeichnet in jeder möglichen Welt, immun gegen jede mögliche Andersheit sozusagen aller Verläufe. Und dann kommt bei ihm die These dazu und die gewöhnlichen sprachlichen Eigennamen, so wie Richard Nixon oder Aristoteles, das sind auch tatsächlich Rigid Designators. Jetzt kommt ein zweiter Punkt, der setzt diesen ersten fort und der macht klar, inwiefern dieser Theorieansatz etwas ist, was die theoretische Philosophie wieder zur Metaphysik bringt, im Unterschied zu diesen Theorien von Russell und Quine oder so. Nämlich, was er dann, also in diesem Buch, das ist das Buch, auf das man sich da, Naming and Necessity, Name und Notwendigkeit, was er dann in späteren Kapiteln in diesem Buch entwickelt, Gedanken über andere sprachliche Ausdrücke, die auch solche Rigid Designators sind. Die sind noch viel anstoßerregender als die über die Namen. Ein bisschen einen Spielraum lassen müssen, das ist, dass wir sagen können, etwas ist derselbe Name, auch wenn wir das so zum Beispiel eine kleine Übersetzungs... dafür müssen wir einen Spielraum lassen, dass wir eine Übersetzung angeben können. Sehr viel anstößiger ist noch die Ausweitung dieses Konzept eines Rigid Designators auf andere sprachliche Ausdrücke. Und da ist das Paradigmatische für ihn ziemlich der Bereich, also nicht ganz exakt, der bei Aristoteles die zweite Usia ist. Die wesentlichen Eigenschaften. Also Kripke ist der Auffassung, dass das, was grosso modo bei Aristoteles zweite Usia heißt, auch Rigid Designators sind. Und das ist jetzt ein Punkt, der wirklich dramatische Diskussionen und auch Reflexionen auslösen kann. Das Beispiel, das er dafür bringt, also ich hoffe, Sie können sich jetzt ruhig beruhigen und werden nicht gleich narrisch, wenn ich Ihnen das sage. Aber es sind viele Philosophen, werden grün und wenn Sie das nur hören. Sein Beispiel ist der Satz, Wasser ist H2O. Also man kann sich fragen, was ist Wasser? Und er geht davon aus, dass das eine sinnvolle Frage ist. Es ist eine sinnvolle Frage, sich zu fragen, was ist Wasser eigentlich? Also dass Wasser etwas ist, wo es sich auszahlt zu fragen, was ist das? Und dass es auf diese Frage eine Antwort geben kann. Und wenn seine These ist die, dass wenn Wasser H2O ist, dann ist es völlig unmöglich, dass es nicht H2O ist. Das ist der Punkt. Also dass sozusagen so eine Wesensaussage über etwas, dem man überhaupt ein Wesen zuschreiben möchte, wenn sie zutrifft, notwendigerweise zutrifft. Wenn Wasser H2O ist, dann ist es nicht möglich, dass es nicht H2O ist. Also das hat damit zu tun, welchen Status diese Aussage H2O. Die ist eine Aussage nicht über, das trifft ja nicht genau das, was Aristoteles unter zweiter Usia verstanden hat. Kripke sagt, das ist sozusagen eine Aussage, die betrifft eine wesentliche Struktur dessen, worüber wir da reden. Die elementare oder Grundstruktur der Sache, über die wir reden. Und sagt dazu ungefähr das Gleiche, was Aristoteles über die zweite Usia sagt. Das ist eine Eigenschaft, die die Sache nicht haben kann, ohne zugleich aufzuhören, wirklich zu existieren. Wenn Wasser H2O ist, dann ist es nicht möglich, dass es nicht H2O ist. Das ist eine Aussage, die man nur verstehen und würdigen kann, wenn man sieht, dass hier eine scharfe Trennung gemacht wird zwischen einer sogenannten metaphysisch-ontologischen Dimension der Überlegung und der Erkenntnisdimension der Überlegung. Ja? Das gilt nur unter der Voraussetzung, diese These kann überhaupt nur aufrechterhalten werden, unter der Voraussetzung, dass die Frage des Erkennens, ob Wasser H2O ist, völlig unabhängig ist von der Frage der Ontologie, was Wasser wirklich ist. Das ist ja klar, nicht? Weil wir sagen, na, Ernst, wieso? Ich meine, die Leute haben so und so viele Jahrhunderte und Jahrtausende nicht gewusst, dass Wasser H2O ist. Wir glauben jetzt, dass Wasser H2O ist. Vielleicht kommen nur noch uns irgendwelche andere, die werden erkennen, dass Wasser was anderes ist als H2O. Da sagt Kripke, das meine ich nicht. Davon rede ich nicht. Er meint, er redet davon, dass wenn Wasser H2O ist, dass es dann nicht möglich ist, dass es nicht H2O ist. Also unabhängig von allem, er meint, dass eben so ein zweiter Usia-Ausdruck genauso ein Rigid Designator ist wie ein Eigenname, wie ein erster Usia-Ausdruck. Und das ist nur nachvollziehbar unter der Voraussetzung, aber die Frage, wie erkennt man das, unter welchen Umständen hat man das erkannt, dass die ausgeschaltet und davon völlig abgetrennt wird. Egal, was wir herausbringen, was wir erkennen über Wasser, ja, ganz egal, was wir in Hinkunft erkennen werden, wenn Wasser H2O ist, dann ist es nicht möglich, dass es nicht H2O ist. Der wichtige Unterschied ist hier, genauso wie bei Aristoteles, der zwischen auf der einen Seite der ersten und der zweiten Usia zusammengenommen und auf der anderen Seite Eigenschaften, die kontingent sind, die das Ding verlieren kann. Es hätte durchaus sein können, dass Aristoteles nicht der Größte.
Also wir können im Falle von Eigennamen keine reduktionistische Beschreibung anbieten von einem Gegenstand.
Sagen wir mal, ja, keine Äquivalente, keine definite Description, wie Rassen sagen würde, keine singuläre Beschreibung, die die Funktion des Eigennamens übernehmen könnte. Weil jede Beschreibung ja falsch sein kann. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt da. Bitte?
Die Beschreibung H2O könnte ja auch falsch sein.
Ja, nein. Hier ist es so. Hier reden wir eben nicht, das ist eine Voraussetzung, dass wir hier von Eigenschaften reden, die Wesenseigenschaften sind und nicht kontingent sind. Das ist eine Voraussetzung dieser Argumentation. Ja, wir könnten aber, natürlich haben wir erst zu einer bestimmten, wenn Wasser H2O ist, dann war Wasser immer H2O und wird es immer sein und bleiben. Wir haben aber erst zu einem bestimmten Zeitpunkt erkannt, dass es H2O ist. Ja? Verstehen Sie?
Ja? Ist das nur die Möglichkeit, dass Wasser H2O sein könnte?
Nein. Also, es ist aber ein Wenn-Satz.
Ja,
eben. Ja? Es ist ein Wenn-Satz. Wenn Wasser H2O ist, also worauf es ankommt, ist bei dieser Sache die Intention, mit der das Prädikat ist H2O verwendet wird, die eine ganz andere Intention ist, als wenn wir sagen, dieses Wasser ist verschmutzt. Das Wasser in diesem Pool ist verschmutzt und muss ausgetauscht werden oder so. Das Wichtige ist die Unterscheidung zwischen dem Erkennen und dem Sein sozusagen. Und diese Unterscheidung zwischen dem Erkennen und dem Sein, die gemacht zu haben, ist es, womit er sozusagen sowas eine Rückwendung der modernen theoretischen Philosophie auf metaphysische Fragen, da auf einmal gibt es wieder solche Begriffe, die Jahrhunderte so quasi ausgestorben waren, wie Wesenseigenschaft oder so. Die entscheidende Frage, also und da gibt es noch mehr, was er so da über solche Rigid Designators gesagt hat und so. Die wirklich kritische Frage bei dieser Theorie oder eine ganz schwierige Frage für diese Theorie, eine Frage, die man nicht abwehren kann, ist aber die Frage, wenn wir so einen Namen haben, wie erhält sich denn diese Referenz? Also, worin, was an jeden, der Gedanke, der eigentlich jeden kommen muss, der das so weit gehört hat, ist, das ist eigentlich eine mystische Theorie. Wie kommt denn der Name zu dem Gegenstand dazu? Worauf beruht denn diese Verbindung? Und da gibt es jetzt zwei Dinge, die man sehen muss. Das erste, das ist noch eine Fortsetzung des Gedankens, den wir bisher hatten. Die, Grip gesagt, natürlich ist es so, dass wenn einem Gegenstand ein Name verpasst wird, wenn ein Gegenstand einen Namen bekommt, dann muss man ja trotzdem auf diesen Gegenstand in irgendeiner Weise Bezug genommen haben, bevor man ihm den Namen gibt. Also das ist jetzt sozusagen die Berücksichtigung eines Gedankens, der gegen das Dieses aufgewendet werden kann und eines von Russell und eines Gedankens, der für Quine spricht. Wenn ich sagen möchte, das heißt jetzt Franz Ferdinand, dann reicht das nicht aus. Sie wissen nicht, also wenn ich dann da komme und ich bringe ihn und sie sagen, das ist der Franz Ferdinand, dann sage ich, nein, das ist der Karli, das ist der Franz Ferdinand. Ja? Oder es könnte auch sein, dass ich sage, dass ich dann sage, ich nehme irgendwas anderes Rotes her und sage, das ist auch der Franz Ferdinand. Ich habe der Farbe Rot dann einen Namen gegeben. Ne? Normalerweise eben den Namen Rot, so wie der Orhan Pamuk. Ne? Aber verstehen Sie, das wissen Sie, ich muss, wenn ich der Sache einen Namen verpasse, komme ich ja trotzdem nicht umhin, auf die Sache, der obere Deckel von dieser Schachtel, so wie er ist, in seiner Integrität und wenn ihm nichts fällt, wenn nichts weggenommen wird, heißt ab jetzt Franz Ferdinand. Dann habe ich ja eine Definite Description verwendet. Dann habe ich ja genau das gemacht, was Russell sagt, was Russell erklärt und wovon Quine gesagt hat, in Wirklichkeit ist es eben genau das, was ich immer mache. Und ich kann Franz Ferdinand immer ersetzen durch der obere Deckel von dieser Schachtel. Und da ist einer der wesentlichen Punkte der Theorie von Kripke, dass er sagt, natürlich müssen wir das. Aber ich halte meine These aufrecht. Der Name bezeichnet den Gegenstand, den er bezeichnet, egal was wahr ist und was nicht wahr ist in der ganzen Welt. Auch wenn sich herausstellen sollte, eines Tages, dass die Beschreibung falsch war, bezeichnet der Name trotzdem den Gegenstand. Auch wenn sich herausstellen sollte, dass das überhaupt keine Schachtel ist, dass das in Wirklichkeit ein verkleidetes kleines Tier ist, dann bezeichnet der Name Franz Ferdinand trotzdem das. Da gibt es natürlich gewisse Grenzen. Also das war jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, weil die Grenze zwischen einem Tier und einem Artefakt genau eine ist, die man nicht überschreiten kann, weil das auch ein Rigid Designator ist. Aber wenn sozusagen irgendwas in den Umständen nicht zutrifft, wenn ich sowas sage wie der Gegenstand, den ich jetzt in meinen Händen halte, so, und in Wirklichkeit habe ich gar keine Hände, das ist nur so eine Projektion da, eine 3D-Hologramm, ne? Und das schwebt da auf irgendwas, was Sie nicht sehen. Ja, verstehen Sie? Das wäre so ein Beispiel. Also auch wenn das, wodurch ich den Gegenstand identifiziert habe, dem ich den Namen gebe, auf diesen Gegenstand gar nicht zutrifft, dann hat er trotzdem den Namen. Ja? Verstehen Sie das? Außer es handelt sich um eine solche Eigenschaft, die jetzt wirklich eine essentielle Eigenschaft ist, dass sie auch ein Rigid Designator wäre. Das ist seine Theorie, aber das bringt nur eben noch einmal und noch schärfer das Problem auf, worauf beruht denn dann wirklich die Verbindung zwischen dem Namen und dem Gegenstand. Und da kommt jetzt dieser eine Punkt, damit höre ich dann mit dem Kripke auch schon wieder auf. Es ist ein Taufakt. Also jede Art von Zuordnung eines Namens zu einem einzelnen Gegenstand muss nach dem Paradigma, nach dem Beispiel einer Taufe verstanden werden. Es handelt sich immer um Taufakte und die Aufrechterhaltung der Verbindung zwischen diesem Namen und dem Gegenstand ist einfach eine kausale Überlieferungskette. Ist eine kausale Überlieferungskette. Die Verbindung zwischen dem Namen und dem Gegenstand beruht darauf, dass alle, die diesen Namen weiterverwendet haben, ihn immer von demselben Gegenstand verwendet haben. Das ist sozusagen die Grundidee. Also eine diese Idee des Rigid Designators in Bezug auf Eigennamen wird gestützt oder hat als Komplement eine Theorie davon, dass durch die Kausalkette der Überlieferung sozusagen stabilisiert bleibt, welchen Gegenstand dieser Name bezeichnet. Jetzt mache ich Schluss und sage als Fußnote nur dazu, ist Ihnen natürlich klar, dass da erst recht wieder Probleme auftauchen, die sehr raffiniert und komplex sind. Was geschieht, wenn so eine Überlieferungskette gebrochen wird? Ne? Also wenn die mal einreißt und wenn mal ein Irrtum passiert in so einer Überlieferung, wenn zwei Personen miteinander verwechselt werden oder so, oder solche Dinge. Das sind sehr, sehr schwierige Probleme. Aber die Grundidee von ihm ist die, Namen sind solche starre Bezeichner. Was die Bezeichnung starr und haltbar macht, ist letztlich am Ursprung ein Taufakt und im Weiteren einfach die Kontinuität einer Überlieferung, dass alle, die den Namen verwenden, ihn immer für das gleiche Individuum verwenden, unabhängig davon, was ursprünglich dazu gedient hat, dieses Individuum zu identifizieren und auch, was ursprünglich dazu gedient hat, über dieses Individuum zu erkennen. Also alles, was wir über das Individuum angenommen haben, kann falsifiziert werden und wir beziehen uns noch immer auf das Individuum, wenn es eine intakte Überlieferungskette für den Ausdruck gibt. Ja? Das ist schon eine sehr interessante und anspruchsvolle Theorie, die für uns vor allem interessant ist wegen diesem einen Seitenzweig, dass es eben auch noch andere Rigid Designators gibt als Eigennamen, nämlich diese zweite Usia-Ausdrücke, wesentliche Eigenschaften und so weiter. Da gibt es noch andere, aber das ist, das würde jetzt zu weit führen. Also eine Frage erlaube ich hier.
Dass es in jeder Möglichkeit derselbe Namen hat. Es muss bei der Taufakt anfangen, nehme ich an.
Das sind sehr, sehr schwierige Sachen. Das sind sehr schwierige Sachen. Da gibt es dann so wirklich komplizierte Gedankenexperimente mit verschiedenen möglichen Welten, in denen Wasser für was anderes gehalten wird oder anders bezeichnet worden ist und so. Das ist sehr, ja. Jetzt ist es 11, stimmt das? Kurz nach 11? Also jetzt möchte ich Ihnen noch so eine halbe Stunde einen Ausblick in eine andere Welt gewähren und ein bisschen was über diesen Heidegger-Text sagen. Haben Sie das gelesen? Sie haben das alle gelesen. Den müssen Sie gelesen haben, weil der ist so lang, dass Sie ihn in einer Woche ja nicht verdauen können. Haben Sie im Tutorium darüber gesprochen? Bitte? Sie sprechen noch einmal im Tutorium darüber. Also eine völlig andere Welt als alles, glaube ich, was wir bisher geredet oder besprochen haben. Und natürlich habe ich mir gedacht, dass ich da irgendwie mindestens eine Vorlesung dafür Zeit habe. Das ist jetzt nicht so. Und daher muss ich zugeben, dass es uns nicht möglich sein wird, in diese Welt auch wirklich einzutreten, die sich da eröffnet. Ich möchte aber doch dann dafür wenigstens eine, nach meiner Auffassung, ein bisschen sinnvolle, halbwegs sinnvolle Frage substituieren. Und mir scheint, eine sinnvolle Frage ist eben die, wie geht man sowas an, wenn man mit so einer neuen Welt konfrontiert wird? Oder allgemeiner gesagt, wie geht man, wenn man schon ein bisschen eine Ahnung von Philosophie hat? Und sollten Sie ja jetzt eigentlich, weil Sie haben ja da zwei Kurse, die sehr intensiv sind. Wie setzt man sich dann mit was auseinander? Wie geht man dann was an, was so anders ist als das, was man kennt? Das ist eine wichtige Frage, wenn man sich mit Philosophie beschäftigen möchte, längerfristig, weil man da immer damit konfrontiert ist, dass man auf was stoßt, was ganz anders ist. Das hat auch was damit zu tun, dass in der Philosophie in einer gewissen Weise alles erlaubt ist und manche glauben, das ist das Paradies, da kann man alles sagen oder sich alles einfallen lassen. In Wirklichkeit macht es die Sache so besonders schwierig, nicht? Weil man eben gerade weil alles erlaubt ist, so eine besonders hohe Disziplin braucht, um nicht nur Blödsinn zu machen. Aber man ist eben immer wieder damit konfrontiert, sein ganzes Leben, wenn man sich nicht extra dagegen wehrt oder absperrt, ist man immer damit konfrontiert in der Philosophie, dass man mit Sachen zu tun kriegt, wo man sagt, boom, na sowas. Ne? Und was macht man, wenn man sowas, ich meine, manche fühlen sich vielleicht von Anfang an wohl damit oder kennen sich sowieso ein bisschen damit aus, aber was macht man, wenn man mit sowas ganz anderem konfrontiert ist? Also zwei ganz primitive, ich rede jetzt ganz banal, primitiv, pragmatisch. Was macht man? Also das eine ist, unbedingt mal sich Zeit nehmen, durchfliegen, anschauen und Anknüpfungspunkte suchen. Das ist das eine. Man muss einfach irgendwelche Sachen suchen, auch wenn das nur ein Wort ist oder so, und dann halt schauen um das Wort herum, ob man da was findet, wozu man sich schon was überlegt hat. Also nicht so toll ist, der Gegensatz dazu ist, einfach versuchen, sich von Anfang an da hinein zu versetzen oder da irgendwie das toll zu finden oder grauslich zu finden oder man sagt, ich muss eine Seminararbeit darüber schreiben, jetzt muss ich es toll finden. Wichtiger ist es, dass man schaut, dass man einen Anknüpfungspunkt findet, dass man irgendwas findet, wovon man schon was gehört hat und was einem was in Erinnerung ruft. Und der zweite Punkt ist, glaube ich, noch banaler. Man muss schauen, ob man die Sache einteilen kann. Ja? Auch bei so einem Text wie dem Getter-Text, der so ganz kurz ist, ist es ganz wichtig, wenn man ihn verstehen will, dass man schaut, wie ist der Text selber eingeteilt. Gibt es da eine Vorbemerkung, gibt es eine These, gibt es da eine Schlussbemerkung oder so. Sie werden erkennen, wenn Sie gut aufgepasst haben in dieser Vorlesung, dass beides, sehr gegen den Heidegger natürlich gedacht, weil der mochte den nicht, dass beides sozusagen Grundideen in diesen Regeln von Descartes sind. Wir müssen bei was anfangen, was wir kennen, was ganz sicher ist. Und das andere, wir müssen eine gute Einteilung finden, wenn wir was Komplexeres erkennen wollen. Und hier ist es eben so, ich gebe Ihnen jetzt einfach ein paar Tipps anhand von dem Beispiel, nicht, wie ich das machen würde oder gemacht habe, wie ich den Text einmal für ein Proseminar vorbereitet habe, dass wir das miteinander lesen. Ich gebe Ihnen ein paar so Tipps und sage, also teilweise ein bisschen was zu dieser Einteilungsgeschichte und teilweise was zu den Anknüpfungspunkten. Nicht zuerst das eine, dann das andere, aber ich sage dann immer, wozu. Also, ich würde halt, Sie haben ja den Text nicht vor sich, aber Sie können sich ja dann die Aufzeichnung anhören und die Seitenzahlen oder sowas, wenn ich welche sage. Also wenn man es einmal durchblättert, dann sieht man einfach, dass es drei Teile hat. Nicht? Das hat dieses Stück hat drei Teile, eines, das heißt, einer heißt Einleitung, einer heißt Nachwort und der mittlere heißt Vorlesung. Vor allem, wenn man sich anschaut, die Einleitung und die Vorlesung, dann, wenn man das ein bisschen hineinblättert, dann sieht man erstens, dass die vom Umfang gar nicht so sehr verschieden sind voneinander und auch in der Tonlage nicht immens verschieden sind voneinander. Also man kriegt gleich den Eindruck, dass die Einleitung und die Vorlesung ungefähr gleich wichtig sein können, wenn man sich das nach äußerlichen Kriterien anschaut. Und wenn ich eben am Anfang zu lesen beginne, dann dann schaue ich halt, ob ich was finde, was ich kenne, nicht? Also was wir hier nicht kennengelernt haben, ich heimlich, weil ich schon so alt bin, schon einmal gelesen habe, ist diese Sache von Descartes, da am Anfang, dieses Beispiel mit dem Baum, dessen Wurzel die Metaphysik ist und so. Aber dann sagt er da am Ende des zweiten Absatzes, was ist die Metaphysik überhaupt im Grund? Und dann sagt er, sie denkt das Seiende als das Seiende und überall, wo gefragt wird, was das Seiende sei, steht eben Seiendes als solches in der Sicht. Also die Sinnhaftigkeit dieses Satzes erscheint mir auch bis heute irgendwie problematisch. Aber ich kann mich an was erinnern. Nicht? Also ich finde das ein bisschen überflüssig da. noch dazu zu sagen, dass das in der Sicht steht, wenn man eh schon, aber ich kann mich jetzt an was erinnern. Ich kann das eben mit dem Aristoteles-Teil dieser Vorlesung, kann ich das in eine Beziehung setzen. Ja, mit der Physik habe ich Ihnen ja auch erklärt, wenn die Philosophie nicht bloß als Wissenschaftstheorie quasi verstanden wird oder als wissenschaftsbegründet, dann ist sie in einem gewissen zentralen Bereich eben genau das, eine eigene Wissenschaft über das Sein, sagt Aristoteles. Der legt hier halt irgendwie offenbar großen Wert auf das Wort das Seiende, was eben eine Übersetzung von Toon ist, von dem ja Aristoteles sagt, dass es auf viele verschiedene Weisen verstanden werden kann. Wenn wir eine Seite weiterlesen, dann können wir aber da am Anfang eines Absatzes, man schaut ja, wenn man so kursorisch schaut, wenn man auf die Anfänge und auf die Enden von Absätzen, da können wir am Anfang eines Absatzes etwas finden, was uns schon sagt, dass der da wahrscheinlich nicht genau dasselbe im Sinn hat wie Aristoteles, nämlich er sagt, weil die Metaphysik das Seiende als das Seiende befragt, bleibt sie beim Seienden und kehrt sich nicht an das Sein als Sein. Das sehen wir, ist eine Unterscheidung, die Aristoteles in dem Sinn eigentlich nicht macht, weil er ja annimmt, dass er eben genau, wenn er über das Sein redet, über das Sein redet. Er uns ja erklärt, in welcher Weise Sein eben gebraucht wird. Der hat da irgendwie was anderes im Sinn. Der möchte noch über Sein reden in irgendeinem, nehmen wir an, mal tieferen Sinn oder so. Und dann sagt er jetzt bin ich auf Seite 8 und auf Seite 9, sagt er dann, da ist es allerdings mittendrin in einem Absatz, einer bemerkenswerten Satz, die Metaphysik bleibt das Erste der Philosophie, das Erste des Denkens erreicht sie nicht. Also da steckt ein bisschen der Gedanke drinnen, dass es zwei Sachen sind, die von der Metaphysik nicht so richtig erreicht werden. Oder die das, was man halt so normalerweise als Metaphysik bezeichnet, von der Metaphysik so quasi nicht ausreichend berücksichtigt sind oder nicht gesehen werden, die außerhalb des Fokus bleiben. Nämlich nicht nur das Sein im Unterschied zum Seienden, sondern auch das Denken. Und es wird, das Erste des Denkens erreicht sie nicht. Und kann uns hier schon, auch wenn wir nicht mehr als diese paar Sätze haben, der Verdacht kommen, dass er annimmt, dass es zwischen diesen beiden Sachen eine Komplizenschaft gibt. Also dass sozusagen das Denken und das Sein, und das wird er dann später in dem Aufsatz ja auch wirklich sagen, dass das Denken des Seins, das Sein als Sein zu denken, etwas ist, was die Metaphysik bisher versäumt hat. Oder was die Metaphysik überhaupt versäumt hat. Also er belastet sowohl das Wort Sein, wie auch das Wort Denken enorm. Und sagt, darunter müssen wir uns was ganz Ungeheures vorstellen, was irrsinnig wichtig ist, was alle anderen vor mir eigentlich nicht so richtig übernausert haben. Und die haben was miteinander zu tun. Und damit, also Denken und Sein in einer anderen Beziehung zueinander als die Metaphysik thematisieren kann. Und in diesem Sinn sagt er dann etwas, also die Überwindung der Metaphysik, wenn somit bei der Entfaltung nach der Frage nach der Wahrheit des Seins von einer Überwindung der Metaphysik gesprochen wird, dann bedeutet dies Andenken an das Sein selbst. Also da stellt er selber diese Verbindung her, dass er sieht, dass die in einer Komplizenschaft stehen, wo er sozusagen das aufdeckt. Und es wird uns noch etwas klar, was er hier als Antwort auf die Frage, was ist Metaphysik, versteht, das möchte er als Überwindung der Metaphysik sehen. Also seine Metaphysik, was er an der Metaphysik versteht, ist eine Überwindung der Metaphysik. Ja, Metaphysik, die wir kennen, ist eine Sache, die hält sich an das Seiende und versucht zu sagen, was das Seiende ist, also zum Beispiel bei Aristoteles, was das ausmacht, dass etwas das ist, was es ist, nämlich dass es ein Individuum ist und dass es mit einer zweiten Usia auch bestimmt werden kann, dass es das bleibt, was es ist, auch wenn es andere Eigenschaften wechselt und so. Das ist alles sozusagen nicht das Wahre, nach seiner Auffassung. Das muss überwunden werden. Und wahre Metaphysik ist Überwindung der Metaphysik. Also Metaphysik kriegt sozusagen so ein bisschen einen Ringkampf, Gestus, Überwindung. Was ist es, was da überwunden werden muss? Also eine Sache, die man sich vielleicht merken kann, ich weiß nicht, ob ich muss mir das erst überlegen, ob ich irgendwelche Prüfungsfragen zu diesem Text, aber wenn eine, dann würde sie sich darauf beziehen, dass einfach auf die Tatsache, dass er einen Unterschied machen möchte zwischen Seiendem und Sein. Also wenn die Frage lautet, was kann man sagen, was irgendwie ein großer Unterschied in der Seinsfrage zwischen Aristoteles und Heidegger ist, dann würde man sagen, naja, Heidegger möchte eben zwischen Seiendem und Sein einen Unterschied machen, weil Aristoteles einfach immer nur dieses Partizip, das Seiende, das On, verwendet. Was muss da sozusagen überwunden werden? Und eine Sache, die überwunden werden muss, das sehen Sie dann auf Seite 10, weil da kommt wieder ein Begriff, mit dem wir uns schon ein bisschen befasst haben, Wahrheit. Die Auffassung von Wahrheit. Und da kritisiert er etwas, was für uns bei aller Verschiedenheit der angedeuteten Möglichkeiten, die es da gibt, sich philosophisch mit Wahrheit auseinanderzusetzen, immer konstant war, nämlich, dass Wahrheit was mit Aussage, mit Behauptung, mit Sätzen zu tun hat. Das ist etwas, was er in Frage stellt. Das Wesen der Wahrheit erscheint der Metaphysik, der bisherigen Metaphysik, immer nur in der schon abkünftigen, also sekundären Gestalt der Wahrheit der Erkenntnis und der Aussage der Erkenntnis. Während er glaubt, dass man unter Wahrheit was anderes verstehen muss, was noch sozusagen vor der Erkenntnis und vor dem Aussagen liegt. Das ist ein sehr charakteristischer Begriff für ihn, der eine große Rolle in seiner ganzen Philosophie gespielt hat, der Begriff der Unverborgenheit. Wahrheit als Unverborgenheit. Sehr eigentümlich. Und es gibt also viele Texte von ihm und zum Teil sind die auch, gehören zu seinen besten Texten, eigentlich zu denen, die man am besten verstehen und lesen kann, wo er sich mit Aristoteles auseinandersetzt, mit der aristotelischen Auffassung von Wahrheit als etwas, was nur Sätzen zukommt, und dagegen steht er seine eigene Auffassung von Wahrheit als Unverborgenheit. Noch Wahrheit ist ein Zustand, sozusagen, noch bevor irgendwie was ausgesagt werden kann. Also da erkennt man schon so, das sind so Anknüpfungspunkte, die er da hat. Und dann geht das da noch, also Sie würden da noch andere finden. Also das mit der Wahrheit kann man, wenn Sie in dieser Einleitung weiterlesen, finden Sie noch ein paar andere Anknüpfungspunkte. Also zum Beispiel spricht er da ein bisschen, eine Zeit lang spricht er da über den Begriff Existenz. Aber das ist schwer zu verstehen, da macht er auch selber, verweist er da zurück auf das Buch, mit dem er berühmt geworden ist. Also relativ junger Mensch, dieses Buch Sein und Zeit. Na, dort spielt der Begriff der Existenz eine entscheidende Rolle. Aber das ist sehr, sehr, und auch ein anderer Begriff kommt da dann vor, den wir überhaupt nie behandelt haben, der Begriff Sorge. Aber der Begriff Existenz, und das sind dann schon Zusammenhänge, wo es uns schwerfallen würde, von dem, was wir in dieser Vorlesung gehabt haben, überhaupt eine Beziehung herzustellen. Weil bei dem Punkt Wahrheit, da können wir sagen, aha, das würde sich vielleicht lohnen, mal nachzuschauen, was meint der da eigentlich, ne? Wenn er so unverborgen etwas, soll das heißen, von Wahrheit zu reden, wenn es nicht um die Wahrheit von Aussagen geht. Ja? Also das lasse ich jetzt bleiben, dann noch weiter zu gehen in dieser Einleitung. Wenn Sie in die Vorlesung selber Auf Seite 24 kommt dann der mittlere Teil, der heißt die Vorlesung. Und da scheint er wieder von vorn zu beginnen. Und er macht etwas, was wir eigentlich auch gemacht haben. Er versucht da sozusagen eine Verhältnisbestimmung zwischen Metaphysik und Wissenschaft. Sagt er sowas wie, die Gebiete der Wissenschaften liegen weit auseinander, die Behandlungsart ihrer Gegenstände ist grundverschieden. Das ist was wir von Aristoteles her kennen, nicht? Man muss es allerdings auch zurückbeziehen, man könnte es zurückbeziehen auf den Anfang der Einleitung. Also natürlich kann dieser Anfang der Einleitung einen auch veranlassen, sich diese Descartes-Stelle, die er da zitiert bei Descartes selber, einmal anzuschauen. Die ist sehr berühmt mit diesem Baum der Erkenntnis, dessen Wurzel die Metaphysik ist, und der verzweigt sich dann in die verschiedenen Wissenschaften. Also man könnte da eine Beziehung herstellen zwischen diesem Anfang des Hauptteils, wo er dann auch sagt, die Verwurzelung der Wissenschaften in ihrem Wesensgrund ist abgestorben. Diese Verschiedenheit ist jetzt nicht mehr die Verschiedenheit von verschiedenen Zweigen aus einem Stamm, sondern es ist die Verschiedenheit in den verschiedenen Fakultäten und Instituten an den Unis, die ist einfach organisatorisch nur mehr repräsentiert auf einer gleichen Ebene, und ihre Verwurzelung sieht man nicht mehr. Das ist eben die Rückbeziehung auf den Anfang der Einleitung. Und dann kommt eine Stelle da, also das ist kein Anknüpfungspunkt, sondern das ist ein Abstoßungspunkt. Also wo man eben, das ist eine von diesen Stellen, wo man wirklich baff ist. Das lese ich Ihnen jetzt vor. Also da bleibt man hängen, weil man sich denkt, das gibt's nicht. Also er spricht da über die Wissenschaften und wie sich die Wissenschaften mit den verschiedenen Arten von Seienden beschäftigen. Das ist ungefähr in dem, können wir noch in dieses Aristoteles-Bild integrieren. Der Weltbezug der Wissenschaften, das ist das Seiende selbst. Also jetzt hören Sie gut zu, jetzt lese ich Ihnen das, ich versuche mal wirklich ohne, ich unterbreche ja nicht nur alle anderen Menschen immer, sondern ich unterbreche auch mich selber immer. Aber jetzt versuche ich es mal ohne unterbrechen. Worauf der Weltbezug geht, ist das Seiende selbst und sonst nichts. Wovon alle Haltung ihre Führung nimmt, ist das Seiende selbst und weiter nichts. Womit die forschende Auseinandersetzung im Einbruch geschieht, ist das Seiende selbst und darüber hinaus nichts. Aber merkwürdig gerade in dem, wie der wissenschaftliche Mensch sich seines Eigensten versichert, spricht er von einem anderen. Erforscht werden soll nur das Seiende und sonst nichts. Das Seiende allein und weiter nichts. Das Seiende einzig und darüber hinaus nichts. Wie steht es um dieses Nichts? Ist es Zufall, dass wir ganz von selbst so sprechen? Ist es nur so eine Art zu reden und sonst nichts? Allein, was kümmern wir uns um dieses Nichts? Und jetzt schlittert die ganze Überlegung in die Frage, wie steht es um das Nichts? Wie es um das Nichts steht, das ist dann zum Teil sehr komplex und schwierig, aber da erkennt man, also man hört dann zum Beispiel über das Nichts, dass es nichtet. Das ist wieder eine Sache, die könnte uns an Quine erinnern, dass Pegasus ersetzt werden kann durch das Prädikat Pegasieren, und Heidegger hat vielleicht ein bisschen was von Quine vorweggenommen, indem er von dem Nichts, das ja nicht ein Gegenstand sein soll, weil es ist ja nichts, also am ersten noch zu sagen bereit ist, dass es nichtet. Da kann man schon erkennen, dass das sehr schwer sein wird. Also da gibt es dann so Passagen wie, wo suchen wir das Nichts, wie finden wir das Nichts? Müssen wir, um etwas zu finden, nicht überhaupt schon wissen, dass es da ist? In der Tat. Also, und dann kommen so Sachen, die er da anspricht, die wirklich sehr, sehr schwierig sind und die man trotzdem und teilweise schon ein bisschen skurril anmuten, aber wo sich schon auch auszahlt, dass man die ernst nimmt. Also, wo er eben dann dieses Nichts oder diese Bezogenheit auf das Nichts in einen Zusammenhang bringt mit einem eigenartigen Begriff der Existenz. Aber das ist sehr, 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 sehr schwierig. Was leichter ist, was einem leichter fällt zu verstehen, ist eine Beziehung, die er dann ein paar Seiten später, wenn Sie auf Seite 31 schauen, herstellt. Also dort hat man das Gefühl, da kann man dann wieder ein bisschen weiter, dass er eine Grundbeziehung herstellt zwischen diesem Nichts und dem Begriff der Angst. Geschieht im Dasein des Menschen, gibt es im Dasein des Menschen, also in der Existenz des Individuums, das ich als Mensch bin, gibt es da sowas wie ein, er sagt, Gestimmtsein, indem er vor das Nichts selbst gebracht wird. Und da fängt er dann an, über die Beziehung zwischen dem Nichts und der Angst zu sprechen. Also das ist dann ein, da kann man sich dann denken, das ist vielleicht ganz interessant, nicht, dieser Sache mal nachzugehen, weil da zeichnet sich was ab, was man vielleicht verstehen möchte und vielleicht auch wirklich verstehen kann, nämlich wie das funktioniert, dass in einer Abhandlung über wirklich theoretische Fragen, über Metaphysik, in so einer Abhandlung jemand versucht, einen Begriff, der aus einer ganz anderen Sphäre eigentlich kommt, der ein Erfahrungsbegriff ist, der sozusagen ein Begriff des Emotionalen ist, wo man sich denkt, so einen Begriff wie Angst eben sozusagen eine philosophische Bedeutung zu geben. Das ist eigentlich eine interessante Sache. Wie macht man das? Nicht? Wie macht man das, wenn man irgendeinen Begriff hernimmt, sozusagen aus einem ganz anderen, und testet, ob man den zu einem philosophischen Begriff machen kann? Das ist eine von den Sachen, warum es sich lohnt, ein bisschen da drinnen zu lesen. Können Sie mich ungefähr ein bisschen verstehen? Die Philosophie hat, also wir haben in dieser Vorlesung eine ganze Menge von sehr verschiedenen und zum Teil habe ich das ja absichtlich gemacht, diametral entgegengesetzten Auffassungen zu verschiedenen Fragen besprochen. Aber trotzdem ist es uns irgendwie, glaube ich, klar geworden, dass wir da, wie soll man sagen, jetzt nicht auf einem Gleis, aber doch in einer Richtung, in einem bestimmten Feld uns weiter bewegt haben, wo es Zusammenhänge gibt, wo auch die gegensätzlichen Positionen im Miteinander irgendwie verbunden oder verlinkt sind. Und das wäre so ein Punkt, wo man sehen kann, wie das ist, wenn da jemand was ganz Neues oder was anderes hereinziehen möchte. Ja? Eine andere Dimension, zunächst einmal von der Sprache her hereinziehen möchte. Er will das natürlich nicht nur von der Sprache her. Das Nichts begegnet in der Angst in eins mit dem Sein im Ganzen. Was meint dieses in eins mit oder so? Also da versucht er jetzt sozusagen mit einem neuen Begriffsrepertoire, aber wie führt man so eins ein? Das ist nicht so einfach. Ne? Also da versucht er sozusagen die metaphysische Frage, die Frage nach dem Seienden, die er da ja vertiefen will, auf die Frage nach dem Sein, da versucht er das sozusagen aufzuladen. Da versucht er neue, also ein Koch würde sagen, eine andere Art von Gewürzen da reinzubringen in die Sache mit dieser Verbindung von Nichts und Angst. Also das Nichts ist die Ermöglichung der Offenbarkeit des Seienden als eines solchen für das menschliche Dasein. Aber man kann schon, also es zahlt sich schon aus, das ein bisschen zu lesen. Was ich Ihnen da jetzt eben gezeigt habe, das ist nicht ein Lesen dieses Textes und nicht ein Ansatz, wie man ihn verstehen soll, sondern einfach nur pragmatisch, wo da ein paar Punkte sind, wo man sich anhalten kann und was man davon erwarten kann. Lesen müssen Sie selber. Also Fragen, die ich Ihnen da bei der Prüfung stelle, werden sicher minimal sein. Also die Sache mit der Wahrheit vielleicht, ne? Dass er glaubt, dass man... Gibt es eine Frage, welcher Autor, den wir besprochen haben, sieht Wahrheit unabhängig von Aussagen oder so? Ne? Und wie betrachtet er sie? Da könnte man hinschreiben, die zwei Worte Heidegger, Strichpunkt, Unverborgenheit. Ne? Das wäre dann schon die richtige Antwort, wenn das eine Frage ist. Oder das mit der Angst, Nichts und Angst. weiß ich nicht, zahlt sich vielleicht nicht aus. Aber es zahlt sich aus, das zu lesen. Und dann gibt es eben noch das Nachwort. Das Nachwort, wo man sieht, wenn man da von Anfang an reinschaut, gleich die Erwartung haben kann, also wenn Sie nicht so gegangen sind wie ich da durch den Text, sondern vorher schon mal wieder auf die Einteilung geschaut haben, dann würden Sie schon relativ früh gesehen haben, und das ist vielleicht hilfreich, dass das Nachwort schon einiges Klärendes zum Ganzen sagt. Also dass es nützlich sein kann, relativ früh das Nachwort, also relativ früh mal die durchgängige Lektüre zu unterbrechen und in dieses Nachwort zu schauen. Das ist oft so bei so philosophischen Texten. Zum Beispiel sagt er da, da sagt er sowas, das klingt jetzt relativ verständlich, die Frage, was ist Metaphysik, fragt über die Metaphysik hinaus. Das erklärt uns ein bisschen dieses, was er da zuerst mit der Überwindung gesagt hat, das ist ihm bewusst. Sie entspringt einem Denken, das schon in die Überwindung der Metaphysik eingegangen ist. Und zum Wesen solcher Übergänge gehört es, dass sie in gewissen Grenzen noch die Sprache dessen sprechen müssen, was sie überwinden helfen. Aber er will diese Sprache sozusagen problematisieren. Und er, wie ich Ihnen jetzt gesagt habe, mit dieser Überlegung mit dem Nichts oder der Angst, da bringt ein neues Idiom, ein zusätzliches Idiom hinein. Und dann diskutiert er da auch mal, dann liest er da auf, schreibt da extra auf, was er als mögliche Einwände betrachtet. Und dann sagt er da noch was, was ein bisschen für uns nützlich ist, so gegen Ende. Darum wird jetzt auch die kaum ausgesprochene Frage nötig, ob denn dieses Denken schon im Gesetz seiner Wahrheit stehe, wenn es nur dem Denken folgt, das die Logik in seine Formen und Regeln fasst. Da versucht er jetzt was auszuhebeln, was ich in meiner Vorlesung von Anfang an eigentlich als Voraussetzung genommen habe. Also dass Fragen der Logik eine zentrale Bedeutung haben für alle Fragen der theoretischen Philosophie. Das versucht er da auszuhebeln. Wenn es nur dem Denken folgt, dass die Logik unter Anführungszeichen in seine Formen und Regeln fasst. Warum setzt die Vorlesung diesen Titel zwischen Anführungsstriche, um anzudeuten, dass die Logik nur eine Auslegung des Wesens des Denkens ist, und zwar diejenige, die schon dem Namen nach auf der im griechischen Denken erlangten Erfahrung des Seins beruht. Der Verdacht gegen die Logik. Ne? Also da ist dann auch sozusagen ein bisschen ein Anreiz, sich mal anzuschauen, was kann eigentlich einer sagen, was ist das, was einer gegen die Logik sozusagen haben kann oder sagen kann. Also jetzt verabschiede ich mich von Ihnen als Vortragender. Sie werden mir sozusagen als Prüfungsaufpasser noch einmal begegnen. Es sind ja doch die meisten, die jetzt da sitzen, die meiste Zeit ziemlich konstant hier gewesen, immer an den Freitagvormittagen, und Sie haben immer wirklich freundlich, lieb, verständnisvoll reingeschaut und mich nie ausgebuht dafür und wirklich immer interessante und inspirierte Fragen gestellt. Ich habe gesagt, am Anfang, glaube ich, ist es ganz wurscht, ob man dumme Fragen stellt, aber niemand von Ihnen hat dumme Fragen gestellt. Ich kann halt nicht einfach alles so in der Geschwindigkeit beantworten. Also danke ich Ihnen für Ihre freundliche Kooperation bei der ganzen Sache. Applaus